Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Annette Kurschus ist die neue Ratsvorsitzende der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wofür sie steht und was von ihr zu erwarten ist, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen eine amerikanische Popsängerin vor, die auch Imamin ist und sich für eine fortschrittliche Islamauslegung stark macht. Und wir haben Comics für Sie gelesen, Bildergeschichten über jüdisches Leben in Deutschland. Damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit Informationen aus Religion und Gesellschaft.
Wir brauchen Schlagzeilen, damit die Botschaften gehört werden.
Schlagzeilen will sie liefern, das sagte Annette Kurschus vor 2 Jahren hier im Deutschlandfunk, als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Gestern wurde sie zur ranghöchsten Protestantin in Deutschland gewählt, zur EKD-Ratsvorsitzenden. Hören wir mal, was sie im Interview damals über ihre Grundbotschaft als Christin gesagt hat.
Wir haben begründete Hoffnung. Und diese Hoffnung besteht darin, dass es eine Kraft gibt über unsere Kraft hinaus und dass es Möglichkeiten gibt über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus. Und diese Kraft mit diesen Möglichkeiten ist nicht oben irgendwo als höheres Wesen, das wir verehren, verborgen geblieben, sondern ist zur Erde auf die Welt gekommen. Deshalb verbindet sich die Kraft, die nicht unsere ist, und die Möglichkeiten, die nicht unsere sind, mit uns, mit unserem Weg. Und deshalb haben wir, das ist eine schöne Formulierung, die ich gerne von Jürgen Moltmann übernehme, wir haben das Oberlicht offen zu halten. Also jederzeit gewärtig zu sein, dass diese Kraft uns trifft und dass sich Möglichkeiten zeigen, mit denen wir nie gerechnet hätten.
Schlagzeilen liefern und das Oberlicht offen halten. Aussagen von Annette Kurschus, die nun also von der EKD-Synode zur neuen Ratsvorsitzenden gewählt wurde. Meine Kollegin Sandra Stalinski hat die Synode in Bremen und auch die Wahl für uns beobachtet. Frau Stalinski, warum hat Annette Kurschus das Rennen gemacht? Mit welchen Eigenschaften konnte sie die Mehrheit des Kirchenparlaments von sich überzeugen?
Annette Kurschus ist ja eine eher zurückgenommene Person, die gleichzeitig so einen gewissen Optimismus ausstrahlt. Sie ist sehr authentisch, sehr bodenständig. Sie ist eine exzellente Predigerin. Sie bekommt in diesem Jahr jetzt in wenigen Tagen den Ökumenischen Predigtpreis für ihr Lebenswerk. Und mit dieser pointierten, unaufgeregt heiteren Art ist sie auf diese Synode auch aufgetreten und hat damit offenbar die Synodalen überzeugt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist bei ihr noch, das klang jetzt gerade in dem O-Ton auch schon an. Sie hat ein ganz starkes theologisches Fundament. Also sie setzt auf die Kraft geistlich-theologischer Akzente. Das hat sie in ihrer Bewerbungsrede auch nochmal betont. Und was sie sagt, also auch wo sie sich in öffentliche Debatten einmischt, da bindet sie das immer auf sehr kluge Weise eben an die christliche Botschaft zurück. Und diese theologische Tiefe, die kam gut an auf der Synode.
Was sind denn nun die wichtigsten und drängendsten Aufgaben für die neue EKD-Ratsvorsitzende?
Also die wichtigste Aufgabe war und bleibt die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der evangelischen Kirche. Das hat ja eine große Rolle auf der Synode gespielt, dieses Thema. Das ist bisher sehr schleppend gelaufen. Die evangelische Kirche hat da lange, so zumindest der Eindruck, versucht, sich hinter der katholischen Kirche wegzuducken. Und ich hatte jetzt an diesem Nachmittag, an dem auch Betroffene auf der Synode geredet haben und an dem dieses Thema viel Raum einnimmt, hatte ich schon den Eindruck, dass das bei den Synodalen wirklich jetzt angekommen ist, also dass die ehrlich schockiert waren, dass sie gemerkt haben, dass man mit Betroffenen so nicht weiter umgehen kann. Die sagen ja, sie wurden überhört von der evangelischen Kirche, es wurde viel über ihre Köpfe hinweg entschieden und so weiter. Und ich habe jetzt erste Signale auf der Synode wahrgenommen, dass man das in Zukunft besser machen will. Annette Kurschus hat auch gesagt, sie will das jetzt zur Chefinnensache machen und das muss man jetzt abwarten, ob sie das einlöst.
Und wie ist es mit anderen Themen, zum Beispiel dem Mitgliederschwund in der evangelischen Kirche?
Ja, das ist die Zukunftsfrage schlechthin. Die Frage, wie sich die evangelische Kirche da in Zukunft aufstellen will. Denn durch diese Missbrauchsskandale ist natürlich auch ein sehr großer Vertrauensverlust eingetreten. Die Mitgliederzahlen sinken. Es gibt da eine Prognose, dass bis 2060 die Mitglieder der evangelischen Kirche sich halbieren werden. Das heißt, die evangelische Kirche muss sich fragen, worauf sie sich in Zukunft fokussieren will. Ob sie den Akzent auf die Gemeindearbeit setzt, vielleicht aufs Soziale oder darauf, wie sie junge Leute stärker für sich gewinnen will. Es gibt da so einen Leitsatz, den sie sich in diesem Reformkurs schon gegeben hat. Wir müssen dahin, wo die Menschen sind. Und wie das jetzt im Konkreten aussehen kann, das muss eben diese neue Ratsvorsitzende gestalten.
Annette Kurschus wurde am Mittwochvormittag gewählt. Welche Reaktionen gab es denn bisher?
Also es gab natürlich die üblichen Glückwünsche von der Bischofskonferenz, vom Zentralrat der Juden, vom Bundespräsidenten. Aber auch innerhalb der evangelischen Kirche haben sich einige Stimmen zu Wort gemeldet. Auch ihr Vorgänger Heinrich Bedford Strohm hat sich sehr wohlwollend geäußert, hat ihr gratuliert. Und ich habe den Eindruck, dass so insgesamt das innerhalb der evangelischen Kirche auch sehr gut aufgenommen wurde, dass sie gewählt wurde. Auch die neue Präses, das fand ich ganz eindrücklich, Anna Nicole Heinrich, diese 25-Jährige, die vor einem halben Jahr zur neuen Präses gewählt wurde, die jetzt übrigens ihren ersten großen Auftritt bei dieser Synode gehabt hat und da eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat, die hat so eine kleine Glückwunschrede gehalten, unmittelbar nach der Wahl. Und auch sie wirkte ehrlich, sehr kameradschaftlich erfreut und hat auch nochmal betont, dass Annette Kurschus im Rat nicht alleine sein wird, sondern dass sie immer die Unterstützung auch der anderen Ratsmitglieder und eben auch von ihr, der Präses, haben wird. Und hat gesagt, wir wuppen das zusammen. Also Anna Nicole Heinrich hat ja auch so eine angenehm spritzig, flapsige Art, die Dinge auszudrücken. Und das sieht mir so aus, dass es jetzt tatsächlich auf Teamarbeit hinausgeht. Also dass ganz stark auf das Team und das Kameradschaftliche gesetzt wird jetzt.
Vielen Dank, Sandra Stalinski, für diese Einschätzung. Sie hat für uns die EKD-Synode in Bremen und die Wahl von Annette Kurschus zur EKD-Ratsvorsitzenden beobachtet. Ani Sonnefeld ist eine malaysisch-amerikanische Popsängerin und Imamin. Sie ist außerdem Menschenrechtsaktivistin und Gründerin einer Organisation, die sich für einen fortschrittlichen Islam einsetzt. Sie kämpft, predigt, singt und arbeitet unter anderem für die Gleichstellung von Frauen im Islam, für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen und für das Verbot von Zwangsehen und Polygamie. Sonnefeld lebt in Kalifornien, doch sie hat Mitstreiter auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit einer Dachorganisation, die sie ebenfalls mitgegründet hat, veranstaltet sie nun einen weltweiten Kongress säkularer Muslime, der in der kommenden Woche in Kenia stattfinden wird. Rebecca Hillauer stellt Ani Sonnefeld vor.
Musikproduzentin und Songwriterin, Menschenrechtsaktivistin und Imamin Annie Sonnefeld aus Los Angeles wagt es, viele Aspekte des Lebens unter einen Hut zu bringen.
Die Inspiration, die ich aus dem Koran schöpfe, ziehe ich vor allem aus einem Vers über Gerechtigkeit. Man solle die Gerechtigkeit verteidigen, auch wenn es den eigenen Interessen zuwiderläuft. Das ist der moralische Kompass, dem ich auch in der Menschenrechtsarbeit folge.
Geboren wurde Annie Sonnefeld in Malaysia als Suriana bint Abdul Khalid. Als Kind verbrachte sie einige Jahre in Deutschland, wo ihr Vater Botschafter Malaysias war. Mit 5 begann sie, Klavierunterricht zu nehmen. Später, als die Familie in Ägypten und Indien lebte, kamen Orgel, Tabla, Sitar und Gitarre hinzu. 1981 zog die Tochter in die USA, um Wirtschaft und Politikwissenschaften zu studieren. Doch statt in die Fußstapfen des Vaters zu treten, entschied sie sich für die Musik. Für ein Projekt mit dem Bluesmusiker Cap Moe erhielt sie sogar einen Grammy. Als Sängerin liegt ihr vor allem am Herzen, spirituelle islamische Musik für die westliche Welt zu kreieren.
Oh Allah, grant me light in my heart, light in my grave, light in front of me, light behind me.
In dem Lied Prayer of Light, Gebet des Lichtes, mischt Annie Sonnefeld englische Übersetzungen von Koransuren mit Texten des persischen Sufi-Mystikers Rumi und von weiblichen Heiligen aus dem Irak. Dass radikale Muslime wie etwa die Taliban Musik als Sünde bezeichnen, hält Annie Sonnefeld für einen Missbrauch der Religion. Der Koran verbiete weder Musik, noch verbiete er Frauen zu singen.
For centuries in Muslim societies, you have always had music, and well, throughout the centuries, you have had female performers and singers and musicians.
Jahrhundertelang gab es Musik und Sängerinnen und Musikerinnen in der islamischen Welt. Und wenn sie den Koran rezitieren, tun sie dies in musikalischer Form. Man könnte Noten danach schreiben und sie auf einem Instrument spielen. Indem sie Musik verbieten, töten sie die Spiritualität und Kreativität der Seele. So töten sie die Herzen und gewinnen mehr Kontrolle über die Menschen.
By doing that, they harden the heart. By hardening the heart, they have then more control about what you do, what you say, how you dress, etc.
Neben der Musik auch noch Imamin zu werden, daran hatte Annie Sonnefeld nie gedacht. Das änderte sich nach den Anschlägen vom 11. September.
When I put out the Islamic pop CD,
als ich kurz danach meine erste islamische Pop-CD herausbrachte, weigerten sich die ganzen muslimischen Ladeninhaber, die CD ins Sortiment zu nehmen. Sie sei Haram, Sünde. Und die Stimme von Frauen müsse bedeckt werden, so wie ihre Haare und ihre Haut.
Annie Sonnefeld suchte gleichgesinnte Muslime und gründete den Verein Muslims for Progressive Values, übersetzt Muslime für fortschrittliche, progressive Werte. Bald baten Menschen, sie bei Gottesdiensten vorzubeten. So wurde sie faktisch zur Imamin, denn im Islam gibt es keine formale Ausbildung oder ein Ordinationsverfahren wie im Christentum. Wählt aus eurer Mitte den Wissendsten, heißt es stattdessen im Koran. Die progressiven Muslime sind für die gleichgeschlechtliche Ehe und ein Recht auf Abtreibung und gegen Polygamie und Zwangsverheiratung. Deswegen erhalten sie regelmäßig Morddrohungen, nicht nur von radikalen Muslimen, sondern auch von radikalen Christen in den USA, sagt Annie Sonnefeld. Beide Lager missbrauchen ihrer Ansicht nach die gesetzlich verbürgte Religionsfreiheit. Andererseits bekämen die progressiven Muslime Zuspruch von Menschen auch aus konservativen muslimischen Ländern. Tendenz steigend, erzählt Annie Sonnefeld. Sie hat deshalb die Dachorganisation Alliance of Inclusive Muslims gegründet. Gemeinsam veranstaltet die Allianz der inklusiven Muslime nun in Kenia den ersten weltweiten Kongress säkularer Muslime. Sie wollen ein Strategiepapier erarbeiten, wie sie in ihren Gemeinden Frauenrechte praktisch verankern können. Musik wird dabei sicherlich auch eine Rolle spielen, meint Annie Sonnefeld.
Music and singing takes you to a spiritual space, and especially when you're singing together.
Singen öffnet einen spirituellen Raum, vor allem wenn man zusammen in der Gemeinschaft singt. Was andere davon halten oder von mir, ist mir egal. Mir ist wichtiger, was ich selbst denke. Mache ich das Richtige? Lehre ich anderen Menschen die richtigen Dinge? Das ist es, was für mich zählt.
If I am leading people and teaching people the right thing, and that's all that matters to me.
Thank you.
Rebecca Hillauer war das über die Sängerin und muslimische Aktivistin Ani Sonnefeld. Seit dem 4. Jahrhundert leben Juden auf dem Gebiet, das heute Deutschland ist. Mindestens. Die jüdische Gemeinde in Köln ist die erste, die außerhalb des Orients und des Mittelmeerraums urkundlich belegt ist. Durch einen Erlass des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321. Über das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland haben wir in dieser Sendung schon mehrmals berichtet. Über Konzerte, Wanderausstellungen, Feierstunden. Heute stellen wir Ihnen eine gerade erschienene Comicsammlung vor, die man ebenfalls im Licht dieses Jubiläums lesen kann. Renommierte Comickünstler erzählen Geschichten und Episoden jüdischen Lebens vom Mittelalter bis heute. Andrea Heinze hat sich das angesehen.
Jonas der Arzt trägt im Comic von Simon Schwarz einen üppigen Pelz am Mantelkragen und einen gelben Ring, der ihn in der mittelalterlichen Gesellschaft als Juden kennzeichnet. Dieser Arzt Jonas ist der erste Jude, der sich für kurze Zeit in Darmstadt aufgehalten hat. Erst 80 Jahre später sind sesshaft gewordene Juden in Darmstadt verbürgt.
In meinen Erzählungen arbeite ich immer wieder mit historischen Fakten und versuche aber, die Leerstellen zu füllen.
Warum zum Beispiel reiste dieser Jonas nach Darmstadt, fragt sich Schwarz. Eine Stadt, die nicht gerade als judenfreundlich gilt, ganz anders als das liberale Wertheim mit seinen 7 Synagogen, wo Jonas damals lebte.
Bei meinen Recherchen habe ich dann festgestellt, dass ein Jahr später, 1453, der Sohn des Herzogs gestorben ist und damit auch die komplette Herrschaft über die Stadt Darmstadt endete. Und ich habe mich natürlich gefragt, hat man diesen jüdischen Arzt vielleicht nach Darmstadt geholt, um den Thronfolger zu retten, der möglicherweise an einer Krankheit dann später verstorben ist.
In düsterem Blau zeichnet Simon Schwarz die Leibärzte des Herzogs, die argwöhnisch ihre Köpfe zusammenstecken. Der Herzog müsse ganz schön verzweifelt sein, wenn er einen Juden aus der Ferne holt, steht im Text daneben. Simon Schwarz hat seinen Comic im Stil der mittelalterlichen Buchillustrationen gezeichnet, mit der die Haggadah aus der Darmstädter Universitätsbibliothek verziert ist. Die Haggadah ist eine Vers- und Geschichtensammlung, aus der zum Seder, zum Auftakt des Pessachfestes, gelesen wird.
In meiner Geschichte ist es so, dass der Zeitpunkt, zu dem sich Jonas aus Wertheim in Darmstadt aufhält, mit dem Sederabend zusammenfällt. Und er möchte natürlich eigentlich lieber bei seiner Familie in Wertheim sein. Der Herzog lässt ihn aber nicht. Und es gibt textlich eine Verschränkung in dieser Geschichte. Es wird einerseits Jonas' Geschichte erzählt, aber es gibt auch immer wieder Auszüge aus der Haggadah, die auch speziell die Sklaverei in Ägypten und den Auszug aus Ägypten erzählt. Und der Herzog nimmt so ein bisschen die Rolle des Pharaos ein, der Jonas nicht gehen lässt.
Die Lesung vom Auszug aus Ägypten ist fester Bestandteil des Seder, erzählt Simon Schwarz. Mindestens genauso wichtig für das jüdische Ritual ist, dass der Seder in der Familie gefeiert wird. Der Arzt Jonas fühlt sich fern der Heimat so unglücklich wie das Volk Israel. Simon Schwarz illustriert mit dieser Parallele ein jüdisches Ritual, das zum Sederabend dazugehört. In der Familie wird diskutiert, wie die Rettungsgeschichten aus dem Alten Testament auf die Gegenwart übertragen werden können.
Seder bedeutet ja Ordnung und natürlich hat der Sederabend auch eine ganz klare Ordnung. Es gibt bestimmte Speisen, die in bestimmter Art und Weise zu sich genommen werden. Und trotzdem hat der Sederabend auch eine wunderbare Unordnung, allein schon aufgrund der Tatsache, dass den Kindern eine ganz wichtige Aufgabe zukommt und sie auch Aufgaben übernehmen während des Abends und Fragen zum Beispiel stellen.
Das Ritual des Sederabends dient auch dazu, die Geschichte und Geschichten der Juden an die nächste Generation weiterzugeben. Ein Ritual, das Simon Schwarz selbst gern gelebt hätte.
Also ich selbst bin nicht jüdischen Glaubens, aber die Familie meines Vaters, deren Mitglieder auch alle nicht sonderlich religiös waren, sind von den Nazis als Juden verfolgt und auch teilweise ermordet worden. Und das ist natürlich ein familiärer Einschnitt oder besser gesagt ein familiäres Trauma, was lange und bis heute nachwirkt und mich tatsächlich selbst immer noch sehr, sehr viel beschäftigt und umtreibt.
Die 11 Comics der Anthologie erzählen von jüdischen Persönlichkeiten in Deutschland vom Mittelalter bis heute. Da ist zum Beispiel Glickelbas Juda Leib, eine der wenigen selbstständigen Händlerinnen des 17. Jahrhunderts und die erste deutsche Frau, die eine Autobiografie verfasst hat. Oder der Bandit Abraham Picard, der so erfolgreiche Raubzüge organisierte, dass sich ihm sogar der berühmte Schinderhannes anschloss und er trotzdem in Vergessenheit geriet. Geriet er etwa in Vergessenheit, weil er Jude war und als solcher nicht mal als erfolgreicher Räuber gerühmt werden sollte? Solche Fragen diskutieren die Texte, die sich den Comics anschließen.
In Kurzcomics kann man ja dann natürlich nur einen kleinen Einblick geben. Darum finde ich es in einer Anthologie wieder unseren die Geschichte mit Hintergrundinformationen zu ergänzen, sehr wichtig eigentlich.
So der Comiczeichner Tobi Dahmen. Er hat zusammen mit dem Szenaristen Jona Christoph Lamp die Geschichte von zwei Berliner Jazz-Enthusiasten recherchiert.
Gleichzeitig kann man dabei auch umfassendere Themen beleuchten, wie zum Beispiel Popkultur und Judentum, die Lyrik nach Auschwitz oder eben jüdische Frauen im Widerstand. So bekommt man doch einen ganz guten Eindruck, wie vielfältig die jüdische Kultur war und ist.
Das legendäre Blue Note Plattenlabel etwa wurde von den Juden Alfred Lion und Francis Wolff in den USA gegründet, nachdem die beiden aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen sind, erzählt Tobi Dahmen.
Die jüdische Kultur hat großen Anteil an vielen modernen kulturellen Strömungen dieser Zeit gehabt. Diese moderne Weltsicht, ja, den Nazis suspekt und wurde dann dem Erdboden gleichgemacht. Wir können eigentlich heute nur noch vermuten, wie unsere Gesellschaft aussehen würde, wenn der damals so moderne Zeitgeist die Möglichkeit bekommen hätte, sich zu entfalten.
Tobi Dahmen zeichnet die unbekannte Berliner Geschichte der Blue Note Gründer auf, als die noch Alfred Löw und Frank Wolf hießen. Der Comic erzählt, wie die beiden im Berliner Admiralspalast die Größen des amerikanischen Jazz entdecken und davon nicht wieder losgelassen werden. Wie sie den Stil der klassischen Moderne in sich aufsaugen, für den Deutschland später berühmt werden wird. Und wie diese Melange an Erfahrungen die Grundlage für die Gestaltung des späteren Blue Note Labels wird.
Ich hatte nur ein Foto der beiden in jungen Jahren finden können, habe daraus dann gewissermaßen die beiden Charaktere entwickelt. Gleichzeitig war mir aber auch wichtig, das alte Berlin zu zeigen, die Zusammensetzung der Gesellschaft durch Passanten, die durchs Bild laufen, aber auch Hinweise darauf zu geben, wie das Judentum das Stadtbild Berlins geprägt hat.
So ist die Anthologie über das jüdische Leben in Deutschland auch ein Buch über Deutschland. Vor allem zeigt es aber, wie facettenreich und verbunden mit Deutschland jüdisches Leben war und ist.
Andrea Heinze war das über die Comic-Anthologie mit dem Titel Nächstes Jahr in Comics und Episoden jüdischen Lebens. 168 Seiten sind gerade im Ventil Verlag erschienen und kosten 25 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Um Bankgebühren, Nullzinsen und Verwahrentgelte geht es gleich nach den Nachrichten mit meiner Kollegin Eva Bahner und der Sendung Marktplatz. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.